Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
Ich freue mich sehr auf die heutige Sendung, wie sonst auch, aber heute irgendwie ein Stück weit mehr als sonst. Wir haben heute nämlich einen ganz besonderen Gast und ich weiß gar nicht, ob er es gerne hört, auch wenn man das sagen kann, auch bestimmt eine gewisse Legende im Hobby hier heute bei uns in der Show. Und zwar der Jörg, a.k.a. Wormsmanel, kennen ihn vielleicht auch viele. Der sich gleich nochmal selber vorstellt. Dennis ist auch hier natürlich. Hallo Dennis.
Hallo, ich dachte, mit Legende meinst du mich, hatte ich erst kurz überlegt, aber anscheinend ja nicht, deswegen halte ich jetzt auch schon wieder die Klappe.
Genau. Hallo Jörg, wir freuen Hallo. Uns sehr, dass du hier bist und ja, vielleicht ganz kurz für die, die dich noch nicht kennen, was bestimmt nicht so viele sind, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen.
Ja, also zunächst mal Dank an euch beide, dass ihr mir hier auch so Gelegenheit gibt, da meine Erfahrung als Sammler zu teilen irgendwo. Ja, ich heiß Jörg und wie mein Name sagt, komme so aus der Nähe von Worms oder bin da auch groß geworden und Mendel war so ein Spitzname während der Schule und beides zusammen ist jetzt Worms Mendel und ich habe gemerkt, international ziemlich blöd, weil Worms, das ist für die Amerikaner, hat es ganz andere Assoziationen, die ist die Sache. Und ich ja, bin irgendwie so ein Sammler und ein bisschen ein Ordner dann von gesammelter Sache. Das hat bei mir sehr, sehr früh, also es gibt mit 5 Jahren Winnetou, erst Bilder gesammelt habe. Und da habe ich dann mir eigenes Lexikon sehr kindlich gebastelt, habe auf der Schreibmaschine aufgeschrieben, was da alles im Bettgürtel drin ist und welche Kryptonit es gibt und habe das in so Heft dann eingeklebt dabei. Und bin dann über Letzte Mohikaner war das gewesen, irgend so Kaufhauskette. Natürlich immer so Bergmann, Fußballbilder, aber das wurde nie so richtig komplett. Und habe es dann mit der Serie UFO geschafft, mein erstes Album irgendwie komplett zu bekommen. Das war total wichtig und da ist mir auch noch, wenn es heute ums Breake geht, vergisst man nicht, aber grundsätzlich bin ich nicht so der Breake-Mensch. Und dann war eigentlich so Kartensammeln, auch wahrscheinlich mangels Gelegenheit, gar nicht mehr so Sache, bin das eher bei den Comics gewesen und habe noch so Mini gespielt, ich weiß es gar nicht mehr genau, mit 10, 11 mit Basketball angefangen, YMCA, der einzige YMCA in ganz Deutschland ist in Worms und die machten Sachen dann, okay, sie fangen mit Jugendbasketball dort an, hatten ein Herrenteam und bei uns, wir waren im Gymnasium, die Jungs, da kann man sagen, 90% der Jungs spielten dann Basketball und gingen dorthin und das hat uns teilweise noch mit kurzer Unterbrechung durch die Bundeswehrzeit noch übers Studium heraus haben wir da gespielt und dann, ja, Basketball, also das ist mit 16 bis 18 war es mein Leben. Worms, amerikanischer Stützpunkt dort auch. Habe da viel, viel Zeit verbotenerweise in der Halle verbracht. Bei uns haben immer Schwarze im Team gespielt gehabt. So, ich habe auch die Rassetrennung zu der Zeit schon total cool mitbekommen, weil ich habe mit 9 Schwarzen auf einen Korb gespielt und auf einen anderen Korb spielten 10 Weiße. Das war die amerikanische Armee zu der Zeit auch. Also es war schon immer ein bisschen speziell, die ganze Sache. Und bin dann da halt ab und zu aus der Halle rausgeflogen, weil ich natürlich keine ID hatte und dann musste man immer so 3 Tage warten und dann ist man halt wieder eingezogen. Ne? Und das sind coole Zeiten gewesen. Also man hat sich aufgewärmt, indem man sich in die Sauna gesetzt hat. Natürlich in voller Montur, neben einem Leute, die Liegestütze gemacht haben, Seilspringe in der Sauna, hing ein Boxsack da konnte man dann mal kurz draufhauen und so. Das war, ja, es hat diesen Geruch amerikanischen Chlorwassers und Umkleidespinnen dort gehabt. Das war andere Welt und Kultur. Also wir reden hier über die 70er Jahre so. Ich bin jetzt gerade dieses Jahr 60 geworden. Also Zeit vollkommen ohne Internet oder die Stars and Stripes, die US-Soldatenzeitung. das war meine Informationsquelle über die NBA. Und, und einmal im Jahr kamen halt so Sports Illustrated oder also die übliche Zeitschrift halt raus. Und da habe ich das aufgesucht. Ich habe noch einen Sports-Almanach von 1977 über alle US-Sportarten und sowas. Also ich muss sagen, das Comics und tatsächlich Hustler und Penthouse, das hat mein Englisch unendlich viel weitergebracht. Ich habe die Texte gelesen, habe mir die Bilder geguckt, aber Texte waren auch gut. So, ja, das so meine Welt war nicht so viel Geld da. Und das Spiel selbst ist eigentlich so, boah, Bezirksliga als höchstes. Und bin dann aber, als ich zum Studium bin, mit 17 gab es in Leverkusen ein Basketballcamp. Das muss eins von der ersten in Deutschland gewesen sein. Und da habe ich alles dran gesetzt, da hinzukommen. Und war dann auch dort. Und das hat mir gezeigt, dass ich gar nicht so schlecht war, nachdem einige Verletzungen da am Ende der Woche reingebracht. Das waren Verletzungen notwendig. Aber um nochmal zu sagen, wer da mitgespielt hat, das war der Vater von Per Günther mit dabei. Mit dem Uwe Brauer waren Olympiateilnehmer 2000, glaube ich, mit bei mir. Die waren beide bei mir mit dem Team gewesen. Und beide Kleine, weil er jünger ist, spielt Detlef Schrempf. Hm. Er ist in dem Jahr in die USA rüber und er wird sich natürlich nicht an mich erinnern. Schrempf hatte Haar bis auf die Schulter und ein blaues Auge irgendwie. Und die Leute in Leverkusen sagten, der Name sagt heute auch kein was, Rudi Kleen. Das war der Power-Forward von Leverkusen, Nationalmannschaftsspieler auch. Und die sagten also da schon, der ist besser, als der Rudi zu der Zeit war, in dem Alter. Ne? Und ich bin mit ihm einmal in die Dopotka-Halle da von unserer Unterkunft gelaufen und kann wirklich sagen, mich mal eine Viertelstunde mit ihm über seine Zukunft und alles unterhalten zu haben. Und das ist natürlich immer, ich stelle mir das mal vor, wenn der so Stars oder bekannte Leute sind, wie viele Leute solche Erinnerungen haben und die gegenüber haben dann natürlich keinen Plan mehr, wer man ist, ne? So von der ganzen Sache.
Aber, ja, und das, also, ja. Aber wir können ja schon festhalten, dass du Detlef Schrempf im Grunde auf die Bahn gebracht hast, oder? Also ich wollte nur mal kurz da mal einhaken. Ich denke schon, dass wir das auch hier offiziell bestätigen können.
Ich werde mich jetzt nicht wehren gegen diese Einschätzung.
Sag ich doch.
Also,
sag
ich doch. Cool, sehr, ja. Sehr gut. Sehr. Also gut, also nachdem ich dann eigentlich hier für die Gemeinde vorbereitet habe, dass es einen deutschen Spieler gab, den man sammeln kann, ne, habe ich mich so meine eigene Karriere irgendwo gewidmet, habe es in Heidelberg dann mal probiert, habe da in Kirchheim mittrainiert. Okay. Und kann sagen, einmal Regionalliga, so Ersatzbank in der Vorbereitung irgendwo. Und dann war aber tatsächlich die Frage, 2-3 Minuten Spiele und durch Süddeutschland fahrischer Natur, ich habe die 40 noch erzählt von Wiese. Und so klar, wie die Antwort eigentlich war, ich hätte es gerne lieber anders gehabt, aber das hat es dann schlichtweg einfach nicht hergegeben. Und muss aber heute würde man sagen, my peer group, ne? Aber ich habe immer noch so Zeitungsausschnitte, steht hier, Meier schoss Alzey im Alleingang, ich habe mal 42-Punkte-Spiel ohne 3-Punkte-Linie und ich habe einen Zeitungsbericht, wo ich wirklich den Last-Second-Game-Winner versenk und so, also das Bezirksliga. Aber persönlich die Welt, ne? So, das Ganze. Und erst Jahre später, nie was gewonnen, aber mit der Bank Frankfurt arbeite ich, da veranstalten wir, da haben wir das Team gewesen und das haben wir dann tatsächlich das erste Turnier bei des Skyliners für die Amateure, haben wir gewonnen und dramatisch auch, wir lagen 15 Punkte hinten. Ich habe da auch keinen einzigen Korb gemacht, ich halte mir aber zugute, dass ich doch im Aufbau das wirklich sowohl mit Mund als auch Tat denen ständig erzählt habe, dass sie das Spiel verlieren, unser Leute bedient und habe am Schluss alle vom Feld geholt und alle unsere Frauen draufgeschickt, die bei uns mitspielten, weil für die Frauen ein Dreier zählte 4 Punkte. Was? Und ich habe gesagt, hier, ja, also es war ein Mixed-Spiel gewesen und es war die Regel, Frauen, wenn du sie blockst, zählt der Korb und wenn sie ein Dreier treffen, zählt der 4 Punkte. Und wir haben das Turnier gewonnen, 3 Punkte lagen mal hinter, sie drückt das Ding ab, haut's rein. Die anderen haben gedacht, ist alles okay, geht in die Verlängerung, aber wir haben es besser gewusst und durften dann im Spiel gegen Oldenburg in der Halbzeit den Pokal in Empfang nehmen.
Also das ist ja, da müssen wir ja wieder hin. Das ist doch genau das, was das MeToo-Movement fordert heutzutage, oder
nicht? Ja, Ja, es ist auch heute, du kannst sagen, also die diesen Korb gemacht hat, arbeitet in der Revision. Und wenn es irgendwelche Meetings gibt, und das sind meistens unangenehme, man fällt sich erstmal kurz um den Hals, der ganze Raum guckt komisch und erzählt erstmal über die, es ist unheimlich verbindend. Und dieses lächerliche Turnier, das ist mein einziger Basketball-Sieg. Aber es war toll, kam unverhofft und sehr spät, aber war Gott sei Dank noch da gewesen. Ja.
Sehr gut, sehr gut. Ja, das sind doch interessante Geschichten. Markus, du hast ja den verehrten Jörg hier überhaupt ins Spiel gebracht bei uns. Was fasziniert dich denn am meisten an dem Worms Medal Instagram-Account, an der ganzen Story bis jetzt?
Ja, ich meine, wir haben jetzt, ich glaube, die ersten paar Minuten im Podcast hat ja Jörg schon ich glaube, das merkt jeder, der hier zuhört, aus dem Bauch, aus dem Herz, aus seinen Gedanken heraus erzählt, was er schon so alles erlebt hat, wie er zum Basketball gekommen ist, wie er zu Karten gekommen ist. Und ich hatte den Jörg tatsächlich, ich bin jetzt auch noch nicht so lange wieder zurück im Hobby, und hat den Jörg auf der Kartshow in Mörfelden kennenlernen dürfen. Eigentlich nicht an dem Tag, wo die Kartshow war, sondern den Tag vorher bin ich ja hingefahren. Und wie das ja so ist, du fährst dahin und dann weißt du eigentlich nicht, was erwartet dich da, wie empfangen dich die Leute, die du vorher irgendwie noch gar nicht kennst. Und ich bin jetzt auch nicht der ganz extrovertierte Mensch.
Natürlich.
Bin dann da hingefahren und hat Helge klar getroffen und dann kam relativ schnell dann auch Jörg irgendwie rein oder haben uns dann draußen gesehen und kam dann ins Gespräch, weil er, ich glaube, meinen YouTube-Kanal gekannt hat, hat gesagt hier, dass er das da mal beobachtet hat, was auch gerade neue irgendwie für Ansichten haben. Und und so kamen wir ins Gespräch. Und was mich so beeindruckt hat, ist, neben dem, was er eben jetzt schon angefangen hat zu erzählen und hoffentlich jetzt uns noch gleich weitere Dinge drüber erzählt, ist eben, dass er so ein herzensguter Mensch ist. Zumindest wirkte das so. Du kommst da an und ja, kriegst einen herzlichen Empfang, die erzählt, als ob du ihn schon lange, lange kennst. Und das Lustige ist etwas, ich hatte es auch schon ein paar Mal gesagt, glaube ich, hat was gesagt, was bei mir extrem hängen geblieben ist. Man unterhält sich über Karten, aber du erfährst eigentlich so, so viel über den Menschen auch. Und das, was Jörg ja auch, glaube ich, macht, ist, so seine Karten decken so ein bisschen sein Leben ab. Also das, was er so erlebt hat, ist auch auf den Karten so ein Stück weit zu finden. Oder erzähle ich da Quatsch, Jörg? Das war, glaube ich, so ein bisschen so.
Ja, ne? Ja, das war so die letzte Station von Karten. Aber grundsätzlich stimmt schon, weil also nach all den Basketball-Abenteuer bin ich dann halt irgendwann in vielerlei Hinsicht rausgewachsen aus dem aktiven Spiele. Und habe dann gedacht, okay, wie kann ich der Sache verbunden bleiben? Das war so um 2000 rum. Und da war halt gerade Nowitzki, hatte die erste Saison gespielt und eBay ging irgendwie, also da hatte ich vorher nicht so viel mit zu tun. Und so bin ich auf die Karte überhaupt gestoßen. Und dann fing sofort meine Gründlichkeit dort an. Und habe gesagt, okay, da gibt es Schrempf. Da habe ich gesagt, warum eine Beziehung dazu? Und dann gab es halt den Nowitzki. Ich muss lügen, dass ich sage, ich hätte ihn jetzt total verfolgt vorher. Habe gesagt, okay, die beiden sammelst du halt. Und werde nie vergessen, die Schrempf-Nummer, als Schrempf ist einfach, die Rookie-Season zu sammeln, gibt genau ein Cut. Ne? Und die habe ich dann auch geholt und habe dann gleich mal zu Beginn meines eBay-Daseins den Käufer zusammengeschissen, weil auf der Rückseite Rookie-Karte stehen die Stativ. Und ich habe gesagt, hey, was ist das für ein Scheiß? Das kann kein Rookie-Cut sein. Ne? Also total nicht wissend. Er hat einfach, also zu seiner Rookie-Saison hat er überhaupt keinen Cut gehabt. Das war sein erster. Ne? Und er hatte die auch noch so eingerahmt mit einem Foto, wo Rookie oben drauf stand. Fand ich auch nicht gut, dass das nur ein Rahmen war, der nicht mit ankommt. Aber so war etwas unprofessionell mein Einstieg ins Karte-Sammeln dort und habe mich dann auf Nowitzki halt gestürzt. Und da war der BSC Saturn, der Klaus. Das war seinerzeit so der, ja, so ein bisschen so ein Kiki-Vorgänger, finde ich jedenfalls so aus. Der hatte halt so die Nowitzki-Welt. Und da habe ich mich dann durchgewühlt eben, ne, und gewundert, warum manche Karte mehr kosten, obwohl das gleiche Bild drauf ist, bis ich dann mal Begriffe habe, diese Parallels oder dass die auch irgendwie nummeriert sind. Dann habe ich dann, okay, 25. Dann habe ich eine Karte, die auf 20 nummeriert war, habe ich die gekauft. Und das war zu der Zeit noch total lustig. Da musste sie sich bei PayPal, haben die einen Betrag abgebucht, irgendwie einen Cent oder zwei oder drei, und die Nummer musstest du denen dann mitteilen. Das war die Verifizierung gewesen. Es war bloß so, dass ich eine Karteabrechnung alle 4 Wochen bekommen habe per Post. Und dann konnte ich dem US-Käufer sagen, ich kaufe das, du kriegst dein Geld ganz sicher. Aber ich habe den dann wirklich knapp 4 Wochen vertröstet, bis der endlich sein Geld hatte. Also es war ein bisschen holprig, so der Beginn. Und zu der Zeit, was ich an Geld über Western Union mit Schecks und Post beschickt habe und nach Argentinien, nach Uruguay, Asien war da noch nicht so gewesen, aus Japan, da habe ich dann faktisch tatsächlich die Karte auch nicht bezahlt. Denen habe ich das PayPal bezahlt. Und die haben dann irgendwie über ein Jahr lang diesen Betrag nicht abgerufen. Das war auch anders. Und als sie sich dann irgendwie 1,5 Jahre später gemeldet haben, jetzt könnt ihr mal auf die Buckel runterrutschen. Das war dann, also das waren so ganz andere Zeiten gewesen irgendwo.
Ja. Aber,
und da ist dann halt so, ja.
Aber wenn du jetzt so die Zeit vergleichst, so von deinem Beginn zu heute, was sind für dich die größten Unterschiede im Hobby? Jetzt mal die technischen Geschichten außen vor. Hat die Art der Sammler sich geändert? Was hat sich verändert?
Also was ich mal geändert hat, tatsächlich, wenn ich sage, Schrempf, Rookie-Jahr, eine Karte. Ne? Mhm. Ich habe Nowitzki die ersten 4 Jahre also wirklich mehr oder minder komplett gehabt. Das, was da gefehlt hat, ist auch 10 Jahre lang nicht aufgetaucht. Ne? Oder 15 Jahre nicht. Diese 4 Jahre haben in einen Ordner reingepasst, so ein Binder. Mhm. Ja. Und da war genau, das ist von Upper Deck in seinem 4. Jahr, ist die erste Karte mit dem Patch von ihm rausgekommen. Und da habe ich tatsächlich auch die 001 von 100 gehabt. Ne. Okay. Also ich habe wirklich sein allererster Patch, der überhaupt rauskam, der war in der Sammlung drin. Und diese ich bin halt auch noch so, deswegen habe ich gesagt, UFO, die Winnetou-Sammelbilder. Für mich war Bilder Album. Und ich habe Sache, also dieses ganze Grade ist für mich ein Unding. Ich habe einige Karten, die gegradet waren, rausgeholt und reingesteckt ins Album, weil ich will es durchblättern können. Ne? Okay. Also wie gesagt, Nowitzki, die ersten 4 Jahre, ein Album. Detlef Schrempf, ich weiß nicht, wie viel da wirklich von fehlt, aber man kann so ungefähr sagen, also Schrempf komplett, ja, sind sehr dick gefüllt 2 Ordner.
Okay.
Ja, dann habe ich Dennis Schröder, da fehlt mein erstes Jahr eine Karte und habe auch die ersten 4 Jahre, denke ich, ziemlich komplett. Ich habe die anderen nie nicht so richtig geguckt, was mir fehlt, aber es ist wirklich nicht viel. Das sind dann schon irgendwie so 300 bis 400 Karten für eine Saison. Da ist pro Saison ein Ordner. Und jetzt habe ich gehört, Luka Doncic, 1200 Karte, Rookie-Jahr.
Wahnsinn.
Und damit jetzt nicht nur der Preis Doncic, sondern man muss sagen, zu Nowitzki-Zeiten war der Dollar noch mehr wert als ein Euro. Mhm. Also da hast du auch das Porto und so hat tatsächlich mehr gekostet. Aber wenn du heute eine Karte, also du hättest wirklich den letzten Spieler und hast dann 1200 Karte und jede Karte kostet $1 und du hast Porto mit dabei, und dann musst du, kannst du $10 pro Cut oder 8 Euro irgend sowas rechnen, bis das hier ist. Damit können so Menschen wie ich mit diesem Sammelvorhaben, das kann, also wenn du das Geld nicht geschissen hast, kann es nicht funktionieren. Und dann, ich weiß es nicht, aber dann kann man wirklich von ausgehen, dass bei denen 1200 Karten bestimmt 201:1 da sind. Und die kriegst du auch nie hin. Ne? Und das ist dann so eine Karotte hinterherrenne, die da an wird. Ne? Und ich glaube, das ist der. Ja.
Markus?
Du? Nee, nur vielleicht für die Hörer. Ab und zu haben wir mal so kleine Abbrüche im Telefon. Ich hoffe, das ist nicht so ganz so heftig. Ich wollte fragen, gibt es auch was, wo du sagst, das hat sich zum Positiven verändert im Gegensatz zu früher? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, im Hobby, das hätten wir das damals klingt immer so lang, aber hätten wir das irgendwie früher so schon gehabt, dann wäre das irgendwie auch cooler gewesen?
Naja, also ich bin zumindest einmal, ich kenne ja so ungefähr beide Seiten. Ich bin kein wirklich Oldschool-Mensch, habe aber da halt über Nowitzki noch sehr viel mitgekriegt und verstehe nicht so ganz, warum er Panini so verteufelt. Also soll mir keiner erzählen, dass so ein richtig dicker Patch nicht irgendwie einen begeistern kann. Oder ich persönlich bin auch durchaus ein Klitzi-Klitzi-Mensch. Muss man nicht haben, aber es ist okay. Ne? Ob man das dann in 150 Ausführungen braucht, ist wieder eine andere Sache. Also die Qualität, die Möglichkeit, was auf Karte funktioniert, sehe ich durchaus als einen Fortschritt einfach an. Und da muss man auch gucken, mit was man schlichtweg groß wird. Also ich begeistere, also gerade, ich habe ja auch so ganz alte Karte, also die über 100 Jahre alt sind. Und da hast du halt wirklich nur ein dünnes Stück Pappe. Und das wäre für mich, also der es auch in der Album stecken will, ist das vollkommen ausreichend. Also da, aber ich kann verstehen, wenn man mit irgendwas groß wird, also es sind immer die Möglichkeiten, wenn genutzt, die da sind. Das ist schon immer so. Und da gab es einfach mehr. Ne? Was ich wirklich schlecht finde, ist diese Kommerzialisierung. Und ich bin da auch sehr wenig positiv gestimmt, was da jetzt in den 4-5 Jahren damit mit Fanatics auf uns zukommt. Mhm. Weil da meines Erachtens, also ich habe es jetzt angesichts hier nochmal nachgelesen, wir haben 350 Millionen aufgestockt und haben eine Kapitalisierung von 10 Milliarden. Mhm. Die, selbst wenn da jetzt Leute wie Ned Turner und so mit drin sind, die oder Spieler auch, die machen das nicht für Schulkinder, denen sie irgendwas an Karte geben. Also das ist knallhartes Business. Ja, ich erwarte, dass das Grading in kürzester Zeit praktisch nur noch vom Computer gemacht wird, total gleich dann ist und genau, da werden die in solche Sachen werden sie investieren. Und damit sich das aber rechnet, die werden dann irgendwann diese Rückstände, die es jetzt gibt, aufgearbeitet haben, muss natürlich Nachschub kommen. Mhm. Und den werden die produzieren, auf Teufel komm raus. Ne? Also das ist ja, da ist ja auch dann das Problem, wenn wir hier eine Firma mit 100.000 haben und du sagst, okay, du willst, du hast 100.000 investiert und du willst 100% Gewinn, dann verdienst du 100.000. Das ist dann absolut noch ein kleiner Betrag, also relativ. Ne? Wenn ich aber 10 Milliarden dort habe und sage, ich will da irgendwas dran verdienen, dann kommen halt gleich auch ganz andere Summe zustande. Ne? Mhm. Und deswegen fürchte ich, dass da die Kommerzialisierung querbeet eben so wird, dass es ganz schwierig wird. Dann ist allerdings die Frage, muss man auch wieder sagen, von der Erfahrung her, also die Lebenserfahrung hier, meine Diplomarbeit ist noch auf der Schreibmaschine geschrieben worden und handgezeichnete Zeichnungen sind später einkopiert worden. Ne? Okay. Ja, nur mal zu sehen, so wo ich von herkomme. Ne? Und warum sind zum Beispiel Comics so abgestürzt? Weil du plötzlich 150 Nachdrucke gekriegt hast und weil es wahrscheinlich viele Leute gibt, die die Comics jetzt am iPad lesen. Und dann sagen können, hey, wow, du hast eine Animation in einem Bild, du hast bessere Farbe, du stapelst dann das Zimmer voll mit dem ganzen Müll dort, ne? Und kannst das lesen, hast das gleiche Erlebnis. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn ich jetzt groß werde und dieses ganze Blockchain oder sowas mir nicht so richtig erschließt, du hast jetzt Karte, du hast die eben immer schon nur auf deinem iPad gesehen, du konntest das mit Leuten tauschen, du hast ganz das, genau das Erlebnis, ja. Ich kann es mir für mich überhaupt nicht vorstellen, aber da musste elektronisch ganz anders einsteigen. Also, dass man gar nicht in unserer Pappkärtchenwelt denken darf, was die Zukunft anbelangt, sondern das wird sich wahrscheinlich digital abspielen und die Pappkarte laufen, by the way, wahrscheinlich noch mit. Ne?
Du hast jetzt gerade auch mal Comics angesprochen, ja. Im letzten Teil. Das ist ja auch gehört ja bei dir auch mit dazu, mit zur Sammlung. Du hast es auf deiner Instagram-Seite als Side-Collection bezeichnet. Was sammelst du da so und was sind so da deine Highlights?
Ah, ich hab mit einem ein virtuelle Lade in der 80er Jahre. Also wir waren die beste Kunde vom Comic-Lade der Comicothek in Mannheim. Der eine war dort Mitarbeiter und ich war der beste Kunde. Und irgendwann haben wir gesagt, komm, das ist so viel, da können wir auch direkt bestellen und holen uns ein paar Leute dazu. Und Das hat dann dazu geführt, dass irgendwann, das ist mir unvergesslich, eine halbe Tonne Comics auf einer Palette verschweißt vor dem Privathaus stand.
Ne? Eine halbe Tonne?
Ja, das war aber dann eine Monatslieferung. Ne? Aber um sich das so vorzustellen, da gab's noch Papierkataloge, also so dickere Teile da irgendwo. Und da hast du angekreuzt, was du willst. Und dann hast du vorm Fax gestanden 2 Stunden und hast 220 Seiten in die USA gefaxt, was die Bestellung ist. Ne? Und du warst immer 3 Monate voraus. Und das Blöde, also so das Risiko, unser Kapital war das Limit auf meiner Kreditkarte. Und das Risiko war, du hast halt für Weihnachten, da haben die Leute irgendwelche Figuren und so Zeug bestellt. Und wenn die halt an Weihnachten nicht kamen, hatten die Leute halt im Februar kein Geld mehr für die Figuren. Ne? Mhm. Und ich bin da ausgestiegen, als unser größter Kunde so in der Höhe von meinem Monatsnettogehalt bestellt hat. Da habe ich gedacht, eben wird man es zu Yoga, ne? Wenn der sowas ausfällt dabei. Aber jedenfalls bin ich über diese Schiene an unheimlich viel US-Zeug rangekommen tatsächlich. Ne? Und habe da so ein, also ich sage bei mir im Keller, ich könnte, glaube ich, ein Comic-Laden der Stadt fürs Backup ausstatten, ne? Was ich da stehe, habe so an Sachen. Und was sind da die Highlights? Also ich habe Deutsch angefangen, also ich bin ein DC-Mensch deutlich mehr als ein Marvel-Mensch und bedauere das immer, dass meines Erachtens die wesentlich, wenn man davon gut reden kann, aber die Umsetzung, die filmische ist von Marvel meines Erachtens gelungener als von DC. Also mich holen sie mehr ab, ne? Obwohl ich da gar nicht so drin bin. Und habe da die klassische von 66, die Superman-Serie, ziemlich und 3 davon. Und ich habe unterschriebenes Exemplar von Jerry Siegel, dem Gründer Miterfinder von Superman. Ein tolles Buch, Batman and Me, über so eine Art Biografie von Bob Kane, dem Batman-Erfinder, mit einer Handzeichnung von ihm drin, von einem Batman-Kopf. Und das hört sich fantastisch an. Der Mann, also man würde da kein Geld für bezahlen, wenn man das so sieht, muss man sagen. Aber es ist original, ne? Das Ganze. Ja, das sind da so dieses Batman Year One oder die Watchmen, die Originalhefte davon. Aber auch so, den hier wahrscheinlich keiner kennt, so ein Charakter wie Flaming Carrot. Das sind so Untergrund-Comics. Das ist einer, der einen Karottekopf hat, auf dem oben Flamme ist. Und immer, wenn er in den Raum geht, werden die Decke dort schwarz. Und er springt auf einen atomgetriebenen Pogo-Stick und vertreibt Invasoren, indem er, als sie dann hier sind, ihnen erklärt, dass sie zwar plündern können, aber sie müssten dafür dann ja auch Steuern bezahlen, was sie da einnehmen. Ne? Und also mir ist dann so ganz skurriles Zeug auch angekommen. Ja.
Hast du zufällig den Film Batman and Bill gesehen? Es gibt einen Doku-Film, ich weiß nicht, ob bei Netflix oder so, da geht es auch um einen dieser Erfinder von Batman, der irgendwann so ein bisschen in Hintergrund gerückt.
Ah, das ist dieser Robinson wahrscheinlich, der Robin-Erfinder da. Ne?
Ja, also ganz interessante Geschichte. Auch hatte ich vorher auch nicht so auf der Uhr, aber habe ich so vor ein paar Monaten mal gesehen.
Ja. Bill Finger, ne? Ja, ich glaube
Bill Finger, genau. Bill Finger, ja. Nicht Bill Kaulitz.
Ja, alle aus heutiger Sicht, die haben alle für einen Klicker und einen Knopf, also Schuster und Siegel, die Superman-Erfinder, die haben irgendwie für $150 die Rechte an den Verlag abgetreten, das ist später mal prozessiert worden und dann haben sie irgend so eine Rente von ein paar Dollar, also das steht in keinem Verhältnis zu dem, was draus gemacht wurde. Und Bill Finger hat wohl viel, also von dem stammen viele Sachen, der Batman History, also Robin ist erfindet und da hat Kent für gesorgt, dass sein Schriftzug, es war eigentlich nicht üblich, dass die Schriftzüge von Zeichner und so in den frühen Comics drin standen. Aber Bob Kane, das kennt jeder, der ein alter Batman liest, der ist immer die Zeichnung, wo er so eckiges Kinn hat und nur so schwarzes Bat-Symbol drauf. Und dann steht immer irgendwie B.O.B. Kane. Ne? Okay. Der hat da dafür gesorgt und so ist der Finger eigentlich mehr und mehr in Vergessenheit gerade auch. Ja.
Ja. Schon sehr nerdig jetzt hier, auch dann schon sehr, sehr.
Ja, so. Nee, das ist, ja, es ist speziell halt die Sache. Ja, aber von denen Comics, also ja, ich habe jedenfalls um zu denen Karte dann zurückzukommen. Also ich habe mich dann wirklich auf die deutsche Spieler kapriziert, ne? Und das war zu der Zeit ja sehr einfach. Ich weiß nicht, ob das auch mal so bekannt ist. Das erste Spiel von Nowitzki war gegen Portland mit Schrempf. Und das erste Spiel von Schröder war gegen Dallas mit Nowitzki gewesen. Und das war auch immer so Staffelübergabe. Also ich sage, ich habe die deutschen Spieler gesammelt. Es war immer relativ einfach, weil es im Wesentlichen zum größten Zeitraum immer ein Spieler war, der da gespielt hat. Nur, ne? Mhm. Ja, und habe das Bild tot.
Ja, jetzt so.
Jetzt geht's. Ja, ist wieder gut?
Ja, okay. Ja. Alles gut.
Okay. Wenn ich es richtig verstanden habe, das hast du ja auch für die, die es, glaube ich, noch nicht gesehen haben, du hast ja auch auf, das habe ich am Anfang gar nicht erwähnt, vor kurzem auch auf Twitch warst du zu Gast in der Hobby-Show mit Kiki und Flimi. Ich glaube, man kann sich das im Nachhinein immer nochmal angucken. Es war
also live. Eine Woche oder so ist es noch da, ja.
Genau, da kann man dich auch nochmal sehen, auch mit Karten, die du dort gezeigt hast. Auch teilweise Superman, glaube ich, war mit auch alles dabei. Du sammelst ja jetzt dann aktuell Schröder, und da hat es ja da auch schon angekündigt, er macht es gerade eigentlich so einfach. Verfolgst du dann schon sehr intensiv so die Karriere von dem Spieler, den du jetzt gerade intensiver sammelst, was der da so macht?
Man muss da wirklich sagen, das waren jetzt mal neben der etwas irgendwie Beziehung zu Schrempf, kenne ich ja keinen von denen. Ne? Und es ist natürlich dann auch ein Lebensglück, wenn du so einen wie Schrempf hast, der hier in Deutschland ja auch nicht unumstritten war, weil er sich sehr schnell voll amerikanisiert hat. Ne? Und dann hast du so Role Model Nowitzki, der überall nur Mamas Liebling ist. Ne? Und dann kommt halt jemand wie Dennis Schröder, der also auch so mit meinem Lebensstil irgendwie überhaupt nichts zu tun hat. Ne? Und ich sage aber immer so, wie ich jetzt hier gefragt werde oder in Twitch, ich würde es wahrscheinlich nicht kennen ohne das Hobby, dass es das überhaupt gibt. Ne? Sehe ich ein bisschen so bei Schröder, okay, es ist ein Einblick in eine Lebensart, Lebenskultur, die, ich sag mal, mindestens die ich nicht kenne. Ja, ob ich das brauche, ist eine andere Sache, aber man kriegt da halt was mit und also total mit zu viel. Muss ich immer sagen, wenn die zu gut spielen, werden die Karte zu teuer. Und dann sitzt du da und sagst dir, könnten ja auch mal schlecht spielen, darf aber dann auch wieder nicht zu schlecht sein. Und natürlich ist Dennis Schröder gefühlt, macht er sich und andere nicht so richtig leicht, dass er geliked wird, so richtig dauerhaft. Ne? Mhm. Und es war schon so. Also man muss immer sagen, ich bin ein Sammler vorm Herr und kein Investor. Mhm. Also das ist immer noch, ich habe meine Nowitzki-Sammlung verkauft und das liegt aber tatsächlich daran, ich habe sie 20 Jahre gehabt und es war mir wichtig, ich verkaufe die Sammlung. Und um jetzt mal zu sagen, ich habe die in Langenfeld auch so US-Leute gezeigt, die da waren. Und dann ist der Kommentar, nice cards, but not graded. So I don't know the value. Und, und für mich ist die Sammlung als Sammlung der Wert. Mhm. Und nicht, ob da einzelne Karte drin sind, die ich jetzt rausziehe. Und das wird mir das Herz brechen, einzelne Karte. Also ich bin immer bereit, die Sammlung als Sammlung an Sammler zu verkaufen. Mhm. Weil ich sage, die mit ins Grab nehmen, ist auch kein geholfen. Dann wird es auf alle Fälle oder ziemlich sicher Zerrisse hinterher. Ne? Mhm. Aber das, was da so am Stück zusammengetragen ist, oder ich würde im Zweifel auch lieber einem Museum geben, als dann zu sagen, hier, ich mache da noch 3 Euro mit. Das ist bringt da nichts. Insoweit, also die Karriere verfolge, ja, aber es ist jetzt nicht so, sag mal, wenn ich mir einen Spieler aussuchen könnte oder so, es wäre ein Magic Bird, mit denen
jetzt wieder. Jetzt ist er wieder da. Comeback.
Jetzt wieder da. Also es sind Spieler wie Magic und Bird, die ich eigentlich verfolge. Ich habe jetzt noch Zeitungsausschnitte, da weiß ich auch, dass ich wirklich erschüttert bin. Ich war da bei einer Firma unterwegs und höre im Autoradio, als Magic seine HIV-Infektion da bekannt wurde. Das hat mich wirklich angegangen. Und da habe ich auch noch die ganze Zeitungsausschnitte und so davon. Und es war zu der Zeit auch eigentlich gefühlte Todesurteil gewesen. Mhm. Anders als heute, ne? die ganze Sache. Ja, und ich meine, es war schon ein bisschen, wenn du von Dennis Schröder hörst, dass er da irgendjemand zusammenschlägt und das bis heute zumindest in der Presse mir nicht bekannt ist, wie die Sache so ganz geklärt ist, da frage ich mich dann natürlich auch, macht das Sinn? Also ich muss immer sagen, ich sammle die nicht, weil ich jetzt hier sage, oh Deutsche, das ist einfach so, das war ein Grund, warum man sich für so einen Spieler eben entscheiden kann. Ne? Und das habe ich gemacht. Ich habe dann auch noch von Theis und Kleber, dann aber da nur das erste Jahr, weil das wurde dann einfach, das wird zu viel und zu teuer. Also das funktioniert gar nicht. Ne? Und das, ich finde es an für sich ein bisschen schade. Das Hobby hat jetzt so viele neue Leute dazu bekommen oder alte, die es wieder entdeckt haben. Also es ist ja richtig explodiert. Ich weiß noch, ich habe irgendwo auch einen Kommentar geschrieben, glaube ich, zu Langenfeld vor jetzt fast 2 Jahren. Es war groß, aber was fehlt, sind junge Leute. Das war schon eine mittelalte Herrenveranstaltung gewesen, das Ganze. Ne? Und ich frage mich halt immer, was ist da das Ziel? Ja? Ich könnte mich nicht für sage, okay, ich habe jetzt alle Hoops-Karte von dem und ich kann mir aber nie National Treasure leisten, weil egal in welcher Limitierung, übersteigt das einfach mal mein Budget. Ja? Mhm. Und ich habe zum Beispiel keine einzige Doncic-Karte, weil ich von Anfang an nicht bereit war, für Prism 3 400 hinzulegen. Hätte sich jetzt verzehnfacht, war eine dumme Entscheidung finanziell. Aber das ist mir einfach, habe ich gesagt, das mache ich nicht mit. Das ist ein Spieler, den ich sehr, sehr schätze und den ich als Spieler zum Beispiel sammeln würde. Ne? Mhm. Und aber das war mir zu viel, also da zu viel an Geld. Da hätte ich mich hinterher geärgert, dass es dann bei Prism aufgehört hätte, weil National Treasure hätte ich dann auch nicht mehr bezahlen können.
Mhm. Ja. Ja, das ist der Vorteil, wenn man Bonga sammelt.
Ja.
Ja, also da hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal, weiß gar nicht, hier erzählt, aber ich habe da so einen gewissen Bezug zu den Fraport Skyliners, die ja bei mir in der Nähe sind. Und der Bonga hat da ja seine Karriere auch mitgestaltet und dementsprechend kam so die Verbindung zu Bonga her. Und gut, in der NBA muss man mal gucken, ob er sich da noch irgendwie doch noch irgendwo durchsetzen kann, aber da ist das zum Glück in Anführungszeichen noch überschaubar, was Karten betrifft.
Ja, ja. Ja, aber es gibt andere. Also ich habe von Vogtmann, von Benzing, ich habe mit Sicherheit die größte Elias Harris-Sammlung, Paul Zipser, fehlt mir eine Karte vom Rookie-Jahr drin. Mhm. Also ich habe von Hendrik Rödel Karte. Ich habe Okulacha, also die mir bekannte einzige 1:1, die in Deutschland drin ist. Ich habe die Malis Askamp, unsere erste WNBA-Spielerin, glaube ich, fast komplett, also da auch schon gesammelt. Also da habe ich mich nicht auf irgendwelche Namen fokussiert. Das läuft nur so nebenbei, Tibor Pleiss. Ne? Also von denen gibt's alle Karte. Und ich will damit wirklich sagen, sammelt hier deutsche Spieler, aber sucht euch was raus. Es gibt das Cardboard.eu ein, der diesen Colebolo oder so ähnlich ist ein Brasilianer, der hat jetzt in der Quali auch gegen Deutschland gespielt. Ne? Der hat da irgendwie einen Narre an dem gefressen. Ich würde den Namen, offensichtlich kenne ich ihn immer noch nicht richtig, aber ich erkenne ihn, wenn ich ihn sehe. So ein Exot dann da zu sammeln und zu sagen, okay, bin ich damit dabei, ne, und guck mir das andere an. Oder ich habe gesagt, ich sammle Karte, auf denen ABA-Ball drauf ist, also dieser blau-weiß-rote Ball. Und die ganze Karte von 1960 rum, die sind in der Regel total billig. Also wenn du die ungegradet kaufst, da kannst du dann noch ein ganzes Set, also 10 Karte für $20 oder sowas kaufen in den USA, hast Leute mit lustigen Frisuren, kannst so Menschen wie, das hatte ich da in Twitch auch gesagt, Johnny Neumann, den kennt hier keiner, aber tatsächlich, er hat in Köln gespielt nach seiner ABA-Karriere bei Saturn 2 Jahre. Ja?
Okay.
Ja, also du kriegst auch da einen Bezug und selbst da ist es mir dann gelungen, so Karte wie die Julius Erving Chronology, die in meinem Besitz für mich schönste Karte, die ich habe, und die jetzt eben mit meinem normalen Sammelspieler gar nichts zu tun hat, der fliegt da so mit so einem ABA-Ball von oben ein, ich finde die sehr ästhetisch, sowas kostet dann halt wieder richtig Geld, aber du kannst dir da 100 Karte kaufen und guckst dann immer, was die Spieler eigentlich gemacht haben. Und das ist ja auch sowas, dass also Spieler, mit denen ich noch groß geworden bin, ein Adrian Dantley, ein Artis Gilmore, Bob Lanier oder so, die Leute kennen die heute gar nicht mehr. Mhm. Und das waren sehr, sehr relevante Spieler gewesen, ne, zu ihrer Zeit. Und insoweit ist es eigentlich egal. Find was, also wenn du sagst, das fasziniert dich, solche Bildchen, dann such dir was zum Budget passt, ne? Mhm. Und wo du auch ein bisschen Masse machen kannst und nicht irgendwas hinterherrenne, was gar nicht geht. Also ich muss sagen, ich bin da selbst schon Suchtkerl und habe mich da auch, das hätte auch alles manchmal ein bisschen glatter laufen können, was die Finanzen anbelangt. Ne? Und ich habe da auch wirklich, wirklich schlechte Erfahrungen gemacht, weil als ich dabei, ich hatte eine Pause dann eigentlich nach Nowitzki und bin bei Schröder wieder eingestiegen, also nach den ersten 4 Jahren, da war ja ein bisschen Differenz. Und da bin ich tatsächlich auch hier an Leute geraten, die, da habe ich dann schon gemerkt, dass das auch ein bisschen Sucht bei mir ist. Also wenn du wirklich weißt, du willst Karte, du sammelst unbedingt auch vollständig und du hast dann da so Däppchen. Ich weiß, dass ich bei Schröder für manche Zeitspanne war ich der Markt. Und wenn mir dann einer kommt und sagt, hier, das kostet jetzt das Dreifache oder Vierfache von dem, er hat die Karte. Ne? Mhm. Und das war eine sehr unangenehme Erfahrung auch gewesen, das Ganze. Also da kann ich auch nur sagen, passt da auf euch selbst auf und wie immer ihr das regelt, gebt euch echte Budget, aber bringt euch wegen dem Zeug nicht um. Und all das, was man da so über Finanzen halt liest, also wenn ich mich nicht für Nowitzki entschieden hätte, sondern der faktischen Konkurrent zu Kiki gewesen, dann hätte Kiki heute ein paar Kobis weniger und ich hätte ein paar Kobis. Und dann hätte ich jetzt richtig Geld. Das ist Zufall einfach. Ne? Mhm. So wie Kiki immer sagt, sein Bruder hat die bessere Walker-Sammlung im Vergleich, wenn man es von der Karte sieht, als er in Kobe, aber hat praktisch damit kein Geld, sondern nur Karte, ne? Oder also relativ. Und ich habe zum Beispiel vor, das ist auch 2 Jahre, also Dezember vor einem Jahr, Abdul-Jabbar Rookie-Karte in PSA 6 gekauft, die hat rund $600 gekostet, dieses ganze Jahr über für 6,8 gehandelt worden, steht jetzt immer noch bei 3,4. Ja? Mhm. Erstens, ich habe sie nicht verkauft, also kann ich mich da reich rechnen dran. Und zweitens, hätte ich das aber mit einer Kobe-Karte oder mit einer Julius, mit einer Michael Jordan, dann bin ich gleich in ganz andere Kategorie. Und das finde ich auf der einen Seite im Hobby ganz gut. Ich habe es bisher offen noch nicht erlebt, dass echter Neid und Missgunst, es gibt ein ehrliches Beneiden, wenn Leute gute Sammlungen haben, aber eben nicht dann zu sagen, oh du, also man zeigt das. Und Card Show, das sagt Kiki auch immer so schön, heißt nicht Verkaufsshow, das heißt auch wirklich auch Karte zeige, ja, und eben mit ran. Und das erlebt man, finde ich, heutzutage relativ selten. Aber man muss dann schon immer erkennen, in welcher Liga man spielt. Und da gebe ich mit Sicherheit viel Geld für aus, aber ich sage jetzt mal, Kiki ist eine andere Nummer. Und wenn du in den USA an die Leute rangehst, und Ned Turner ist dann so die oberste Nummer irgendwie. Ne? Und da darf man einfach nicht anfangen, in diese Richtung sich einen Kopf zu machen. Das funktioniert einfach nicht. Ja.
Ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch gerade von, du hast ja vorhin auch das Wort schon mal genannt, die Investoren, die so ein bisschen auch vielleicht jetzt gar nicht diese Einkünfte haben, um genau in diese Klassen hochzusteigen, die sagen, ich versuche jetzt mal als Investor sozusagen gewisse Karten zu kaufen, und die dann zu verkaufen, um dann genau in solche Sphären reinzukommen. Zumindest ist das so ein bisschen mein Eindruck auch von dem einen oder anderen zu sagen, okay, ich erarbeite mir in Anführungszeichen mein Budget, um mir auch teurere leisten zu können, obwohl sie jetzt vielleicht gar nicht die Karte ist, die unbedingt in meine Sammlung gehört, aber sie würde mir helfen.
Aber da bin ich halt der Falsche drin, weil ich frage mich immer, was ist denn eine Leute Sammlung? Ja. Also mache ich das als Investor und so, das ist ein ganz anderer Ansatz, kann man machen, funktioniert ja im Moment auch irgendwie, ne? Mhm. Oder bin ich wirklich irgendwie ein Sammler, es interessiert mich was und ich sage jetzt hier, hey wow, damit ich die Karte habe, ich spare mein ganzes Geburtstags-Weihnachtsgeld und versuche über Trades den Cash zu generieren, dass ich genau die Karte habe. Ne? Mein Eindruck ist, dass es die Leute eigentlich nicht gibt, sondern die sind da mehr so in Richtung dem Trade drin. Und das andere ist ja halt, was ich gesagt habe, ich würde mir in der heutigen Zeit, aber ich komme da wirklich von einer anderen Erfahrung her, schwer tue zu sagen, als Sammler, was will ich eigentlich sammeln? Weil ich würde immer sehen, ich kann nicht vollständig werden. Mhm. Wenn ich so einen Spieler, ja, dann hast du halt 10 Karte oder dann kannst du sagen, ich habe jetzt halt 100 Karte von dem. Aber das hat so für mich, aus meiner Sicht, ne, hat es dann so Beliebigkeit irgendwie. Ne? Und für mich war dann halt irgendwie, es gibt dieses Set der Spieler, ich mache diese Saison voll. Ohne Wenn und Aber. Und das funktioniert heute schon rein finanziell nicht. Es funktioniert auch schlechter insoweit. Ich habe quasi so gut wie alles über eBay gekauft. Gefühlt tauchen jetzt ganz viele Cutter aus, viele Gründe. Die eBay, wie es seine Policy geändert hat, das aber vielmehr auch so Facebook, WhatsApp-Gruppe, die Cutter dort einfach verschwinden drin. Oder diese Breaks, die stattfinden, wo du nur diesen Spot kaufst, aber die Cutte faktisch dann gar nicht mehr auftaucht auf eBay. Das ist also auch von der Seite deutlich komplizierter, schwieriger ist. Und dann hast du halt noch die schiere Masse an Cutte. Ne? So dass das also eigentlich ein absurdes Sammelziel ist. So, ja? Dann kann man noch sagen, keine Ahnung, man holt sich von Prism immer die Base-Cutte von, ja, oder so etwas vielleicht, ne, dass das funktioniert. Aber es ist schwierig. Ja.
Ja, das stimmt. Also so kleinere, also für sich ein komplett neu zu definieren, also nicht die gesamten Karten, sondern zu sagen, aus der Reihe vielleicht irgendwie die Parallels, wenn es überhaupt das möglich ist, einfach so ein kleinerer Rahmen zu
setzen. Also ich habe ja für mich dann auch so aus Langeweile und weil es mich interessiert hat, dass das, was ich auf Twitch gezeigt habe, so die, ich wollte die Historie der Basketballkarte, also von der ersten Basketballkarte bis so zu den 70er Jahren, muss sagen, ich habe wirklich keine ernstzunehmende LeBron-Karte. Ich habe eine Kobe-Karte gekauft, weil er dort auch einen ABA-Ball drauf hat. Und ich habe Cards, der Mo hat, nachdem ich das gesagt habe, mir eine geschenkt. So, ich kann nicht mehr sagen, ich habe keine Michael Jordan-Karte mehr. aber ich hatte eigentlich, die einzige, die ich hatte, war tatsächlich, das sitzt da im Rollstuhl drin. Ne? Die habe ich geguckt, weil ich mal geguckt habe, ob es Karte für Rollstuhl-Basketballer gibt. Also sowas hat mich da interessiert. Und da gibt es ja dieses erste Karte-Set, was wirklich nur Basketballer waren, die dazugehören von 1948, wo diese George Mikan-Karte, die Rookie-Karte, da so sei, die Kernkarte ist. Und da wollte ich nicht, der Bob Malone hat das Set ja komplett. Ne? Das war nicht mein Ziel, aber ich habe, die Karte gibt es in 3, 4 verschiedene Farbvarianten. Ich wollte die erste und die letzte haben, die Mikan. Und es gibt halt noch so Karte, auf denen so Spielzüge drauf sind, damit ich dokumentieren kann, hier so, das sind so viel Karte, das ist die wichtigste da drin. Das sieht man. Und dann war das für mich gut gewesen. Ne? Oder ich habe mir auch diese ganze Klassiker, also das war das Letzte, und da hat dann tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen noch so ein Investment-Gedanke dann auch mitgespielt. Es war eben Chamberlain, die John hatte. Ne?
Ja.
Du bewegst dich immer noch nicht, Markus, bei mir.
Markus bewegt sich nicht, der ist ein ganz ruhiger Typ.
Nee, du warst
kurz. Ja, jetzt ist wieder Stimmung hier in
der genau. Boot, ne? Ja, sehr gut.
Also es waren eben diese Klassiker-Karte, wo ich dachte, hol dir die vielleicht mal, dieses Chamberlain, Mikan und die Bill Russell, das war dann tatsächlich auch das größte und letzte Investment. Das hat vielleicht auch tatsächlich ein bisschen Investment gehabt, aber die ist auch schon sehr runtergegangen. Also ich habe die dann in einem PSA 3 gekriegt, wo ich verzweifelte Suche nach PSA 1 gehabt habe und das irgendwo, naja, ich gehe mal von aus, dass er wertstabil ist. Aber jedenfalls, da habe ich dann immer geguckt, dass ich eine Karte mit dem Patch bekomme und noch eine Karte mit der Unterschrift. Und damit sind diese Spieler für mich komplett, um dann nicht eben zu sagen. Und dann kann ich zeigen hier, das ist auch dann tatsächlich so, wenn du fragst, was sind die bedeutendste Basketballkarte und da gehören die irgendwie wahrscheinlich mit rein, immer noch. Ne? Also um das zu zeigen. Und das geht aber auch einfacher. Also ich habe einen in Mörfelden, der hatte mir vor einem Jahr gesagt, er sammelt auch Jabbar. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe die Rookie-Cut da und so auch gekriegt. Und dem habe ich dann den Reprint geholt aus den USA. Den habe ich mitbestellt, der hat ein paar Dollar gekostet und hab ihn geschenkt in Mörfelden. Aber du hast dann diese Karte, die sieht, ich habe sie neben das Original gelegt. Also außer, dass die ein bisschen heller aussieht und da kannst du mit Tee nachhelfen, hast du genau das, was du für viel Geld ansonsten auch bekommst. Ne? Und je nachdem, was du da eigentlich mit anstellen willst, kann das eben auch eine gute Möglichkeit sein. Ne? Und wenn man sich dann von dem allem loslöst, von Basketball und sonst was, und das ist dann total befreiend und dann kann man auch immer noch Geld ausgeben, so viel wie man will. Ich habe dann gedacht, da geht es dann nicht zwingend um mich, aber das so als Atlas, ob ich nicht quasi mein Leben mit Karte abbilden kann, wie so Biografie. Okay. Und habe dann mal geguckt, mit der habe ich in Twitch angefangen. Ich habe dann von 1905 eine Karte vom Heidelberger Schloss entdeckt. Bin in Heidelberg geboren, war dann da in der Uni gewesen. Ich habe alte Postkarte von einer Studentenverbindung gefunden im Netz. Okay. Es gibt, ich habe einen John Provost, sagt euch wahrscheinlich gar nichts. Also mir hat es auch nichts gesagt. Das ist der Timmy von Lassie. Okay. Ich habe eine Karte gefunden, von ihm unterschrieben. Ja. Ich habe festgestellt, dass mir fällt der Name vom Schauspieler nicht ein, der von
der Lassie Fury gespielt hat?
Nee, von Lassie, Moment, der hieß irgendwie Bauwau oder so. Nee, der von in Fury the Vater gespielt hat. Das war so Pferdeserie. Das ist der in Cobra übernehmen sie, oder jetzt Mission Impossible, den Chef in der Serie gespielt hat, Jahre später. Ne? Das ist natürlich dann so Erkenntnisse, die braucht man nicht zwingend im Leben, aber sie sind doch überraschend. Ne? Oder man findet halt eine Pippi Langstrumpf-Karte oder Flipper, Maxel Smart, eine tolle Karte von Agent 99, der Frau von ihm mit Agent 99 unterschrieben.
Junge, ja, was bei dir los ist.
Ja, also da die Schweden haben unheimlich viele rausgebracht. So, es ist zum Beispiel Sportbillig, das hat Bildzeitung irgendwo in der 2000er rum, glaube ich, gemacht. So, das heißt Deutschland. Und das ist eine krude Mischung von Sportereignissen, Firmenlogos, Schauspieler, Sänger, Sehenswürdigkeiten. Es ist unheimlich, was so an Karte von Gebieten dargestellt wird, die du gar nicht kennst. Ne? Ich habe mir dann zum Beispiel geguckt, Astronauten. Weil es 69, ich weiß so, als Kind habe ich da gestanden, habe da hochgeguckt und habe gedacht, hey, wow. Ne? Da waren ganz andere, sagen wir, das ist was heute fehlt. Da waren so positive Utopien. Also selbst Atomkraft war da eigentlich eher positiv besetzt als Möglichkeit, denn also zwingend als Gefahr. Ne? Ist dann wenig draus geworden. Aber das sind so Kindheitserlebnisse. Du bist halt mitten in der Nacht wach und siehst irgendwelche schlechte Bilder. Auch wenn du gedacht hast, jetzt so Science Fiction. Und da ist, ja.
Aber dann würdest du ja auch schon sagen, dass so Momente und Events einfach auch mehr auf Karten gebracht werden sollten, oder?
Ja, gibt's ja aber ganz viele. Ich sag, du musst dich bloß frei von machen. Ich hab ja mit deswegen kein Kobe-Karte oder keine LeBron-Karte, weil ich das ganze Geld eben dann immer in Schröder oder Nowitzki reingesteckt habe. Also wenn du es dann so komplett sammeln willst, irgendwo war dann auch Schluss gewesen. Ne? Und wenn du dann aber dich wirklich da frei machst und sagst, hey, du findest irgend so Thema für dich, ja, Kiki zeigt dir ab und zu dann mal so Karte von Hunde drauf, also wie viele Hundeliebhaber gibt es, ne? Oder Katze oder Blume oder sonst was, oder eben solche Events. Und dann habe ich von Chuck Yeager, das ist die Stunde der Helden, kennt den Film vielleicht jemand, es geht so über der erste Überschallflug, das ist der erste, okay, der einen Überschallflug gemacht hat, dieses oder letztes Jahr, habe ich jetzt so übergroße Cut mit Autogramm. Und ich habe von Buzz Aldrin, Armstrong war zu teuer, aber vom zweiten Mann auf dem Mond eine Karte mit Unterschrift. Ne?
Okay.
Und da kannst, das ist das, was, also wo ich dann denke, hey, da kannst du Geschichte drüber erzählen. Also wie habe ich es persönlich empfunden, aber gleichzeitig sind es durchaus auch historisch relevante Menschen, die da irgendwo noch leben. Und da merkst du auch, also eine Karte von Einstein kann man nicht bezahlen mit Unterschrift. Ne? Mhm. Aber es gibt wie viel lustige Karte mit Einstein drauf, die kann man dann wiederholen, ne, von dem Ganzen.
Ich sehe schon unsere Shownotes, da müssen wir diesmal richtig tief in die Trickkiste greifen, was wir alles hier verlinken müssen beim Podcast. Die ganzen alten Serien, da wird alles erwähnt werden. Das ist ein Lexikon, wird das werden.
Ihr müsst nicht.
Doch, Ehrensache.
Ja. Heute würde jemand wahrscheinlich Karten kaufen. Ich weiß gar nicht, ob es gibt von einem, der vom Weltall springt. Das war doch irgendwie Red Bull, war
ja, das? Dieser Baumgärtner, ne? Ja, also das kann schon durchaus sein. Leaf hat so, also die geben ja für alles raus. Ich habe dann zum Beispiel von Johnny Chestnut, kannte ich nicht, ne? Das ist oder war mal Weltmeister im Hotdog-Essen. Habe ich eine signierte Karte von ihm, ne?
Eine signierte Wurst.
Ja, signierte Wurst. Oder, ja, aber Wurst, das hatte ich ja auch dort gezeigt. Du hast dann diese Karn Wieners aus der 60er-Karte, der, was ein Hersteller, Metzgerei wohl war, von Würste Wieners, ne? Und die Karte, vorne Basketballspieler drauf, gibt von Jerry West, ist das eigentlich tatsächlich so seine Rookie-Karte. Und wenn du die rumdrehst, siehst du hinten, dass die auf Würstchen drauf lagen, weil die Karte haben hinten parallele Streife in Würstchenfarbe. Ne? Und die hat wahrscheinlich viel Farbstoff auch noch gehabt. Also das sind dann so Entdeckungen, die begeistern mich halt. Und das kannst du auch nicht irgendwie nachlesen oder so. Das findest du plötzlich. Ne? Ja. Oder der Film, wie heißt der, Freiwurf bei uns, glaube ich, wo der Gene Hackman da von diesem Indiana-Team
der Coach
den Coach spielt.
Ja,
ne?
Ja.
Und da gibt es eine Karte von, also ich hab die hier, wo er als Coach Dale mit Unterschrift von ihm da drin. Okay. Da hast du halt eine Coach-Karte von dem Filmcoach. Ne? Mhm. Ja. Und das ist, also da verbindet sich dann auch wieder so das Basketball mit der Karte, mit der eigenen Erfahrung, die da irgendwo mit reinkommt. Ne? Ja, also das ist, das sind so andere, oder den Frauenbasketball, so die wichtigste Spieler, gibt eine Karte von der Linda Leslie, wo sie mit schwangerem Bauch dort steht. Und ich finde das auch so für Frauenbasketball, das ist die erste Frau, die Dunking gemacht hat im WNBA-Spiel. Ne?
Okay.
Und es zeigt doch auch irgendwie, das ist so, Karte kannst du von keinem Mann haben. Ja.
Außer Mike Krüger in Seitenstechen, ne?
Mike Krüger, Arnold Schwarzenegger käme auch in Frage, ja.
Ja.
Also das sind so, also es ist da einfach, also so Sachen, wie ich gesagt habe, diese ABA-Bälle, oder du guckst mal mit diesem Frauenbasketball, aber auch vielleicht mehr, um die Geschichte da darzustellen. Also, weil man sich immer fragt, warum gibt es kein weibliches Sammler? Ne? Also da sind auch genügend Stories, dass Frauen bei der Harlem Globetrotters mit dabei waren, dass tatsächlich bei den Indiana Pacers eine mal einen Vertrag unterschrieben hat auch. Gibt es eben auch so Stories dann, wo man, also da muss man was für sich finden, wenn man mit dabei ist und ein bisschen offen sein. Ne?
Ja. Markus, ja?
Ja, also auch, also ich finde das auch die ja zuhören, deswegen finde ich auch so wertvoll die Zeit, die wir uns gerade nehmen, weil du einfach so ein bisschen was erzählen kannst, vielleicht auch Ideen und Inspirationen dem einen oder anderen, der auch neu vielleicht im Hobby ist und sagt, ich finde mich hier gar nicht zurecht bei dem Wust an Karten und Serien und Firmen und was es auch alles gibt. Deswegen ist es super wertvoll und ich hoffe für den einen oder anderen auch eine Inspiration, was man da machen kann.
Gibt es denn noch eine Karte, die du suchst oder womit man dir eine Riesenfreude machen könnte oder eine Karte, die du dir immer wünschen würdest oder irgendwas? Also eine Karte mir wahrscheinlich, nehme ich an.
Also da gibt's letztendlich, es gibt eine, die ich wirklich konkret suche, das ist die das ist von 2007-08 Chronology, die heißt Through the Years. Und die gibt es von Julius Erving, die ist auf 50 limitiert. Und die ist eigentlich so der J.R. Ryder auf Instagram. Er hat zu mir zu Ehren, als sein erster Post hat er so dargestellt. Er hat zu mir, sind immer so im Gespräch, die ist auf 50 limitiert. Das ist jetzt eigentlich auch nichts, was so total teuer ist. Und zwar zeigt sie Julius Erving Through the Years, gibt da mehrere davon. Auf der einen Seite im Netztrikot mit dem ABA-Ball und im Philadelphia-Trikot mit einem anderen Ball als älterer Spieler. Und das ist auf einer Karte drauf. Und das ist für mein ABA-Thema eigentlich, das ist die einzige Karte konkret. Ich würde mich immer noch, aber das Geld gebe ich nicht aus über eine Karte mit dem Autogramm von Jordan freue. Aber er ist nicht, man muss immer sagen, die Spieler wie Jordan und LeBron, und zum Teil auch Kobe, die waren für mich insoweit uninteressant, weil ich gesagt habe, da kann ich mal nichts abgucken. Also ich bin nicht so groß. Du musst doch schon bei allem Training eine gewisse angeborene Athletik haben. Und wesentlich größere Hände als ich so habe, sonst scheiden ein paar Sachen schlichtweg aus. Und das hat mich immer so an Magic und Larry Bird begeistert. Du konntest dazugucken und wenn du wolltest, konntest du das nachmachen auch, ne? Oder vieles davon halt. Das waren große Inspirationen. Und andere Karte, mir fehlt, wie gesagt, bei Dennis Schröder fehlt mir eine einzige Karte in seinem Rookie-Jahr. Das ist die, also 13-14, das ist die Panini Titanium da, die Serie, die Nummer 116 und das ist Draft Position.
Okay.
Und die ist auf 17 limitiert. Die Karte gibt's. Ich habe Berge, ich habe eine Zeit lang alles an Titanium, weil ich mir nicht so sicher war, welche mir fehlt, aber die ist nach wie vor unverändert mit dabei. Ne? Aber die suche ich nicht mehr wirklich, weil nach der gucke ich jetzt 13, 14, also 8 Jahre und die taucht auf oder sie taucht nicht auf. Ne? Aber wenn das hier jemand hört und er hat so und kann sich von trennen, er kriegt viele andere Titaniums dafür, wenn er will. Das ist kein Problem.
Markus,
du sind aber eben beides keine Karte. Also das ist ja auch das Interessante. Wenn du so sammelst und willst was komplett machen, dann ist in der Regel, also National Treasure oder Immaculate, nicht das Problem. Das kann von der Finanze her ein Problem sein, aber die Karte tauchen auf. Mhm. Aber wenn du nicht bei Hoops dabei bist, wenn die rauskommen, dann hast du eine Lebensaufgabe. Ja, also wir haben Paul Zipser, fehlt mir, wie gesagt, von seinem ersten Jahr eine und vom zweiten Jahr fehlen 3, 4 Karte. Da habe ich von der Serie alles, was so bis 25 limitiert war und drunter, das ist alles da. Und diese normale 4 Karte, die tauchen ums Verrecken nicht auf. Wenn die auftauchen, reden wir da über einen Euro oder, also das ist keine Wertfrage. Ne? Wahrscheinlich tauchen sie deswegen auch nicht auf. Also das ist auch so immer dieser individuelle Wert. Ja? Da meinst du, müsste unheimlich viel Geld? Nee. Das ist dann wirklich, wie selten ist das. Und wenn sich Leute mit Spieler oder so nicht beschäftigen, dann sind die auch immer erstaunt, mit welchem Enthusiasmus man da so dann ein wirklich dünnes Pappkatsche unnummeriert entgegennimmt. Ja.
Ja. Ja. Ja, sehr gut, sehr gut.
Stimmt. Gut. Eine Frage habe ich, wie kann man sich das vorstellen, weil du hast ja dann doch jetzt mal ein bisschen beschrieben, was du so sammelst und Comic, ich habe so ein Bild vor mir, gerade Podcast ist ja, hören wir ja sehr, sehr viel und super, wir denken uns unseren Teil, wie stellt man sich das vor, wie bewahrst du deine Sammlung auf, also hast du die alle, du hast ja gesagt, du hast die viel im Album, hast du dann einen Schrank, wo du die alle drin hast oder hast du da auch welche an bestimmten Rahmen drin oder wie stellt man sich das bei dir vor?
Chaotisch. mehr sage ich dazu nicht und verweige auch, dass meine Frau da was dazu sagt.
Aber das ist ein gutes Thema. Was sagt so eine Göttergattin dazu, zu so einem Hobby?
Ja, du, das ist, ich glaube, als ich dann Nowitzki verkauft habe, war es okay. das ist schon wirklich manchmal grenzwertig. Also deswegen kann ich sagen, ich kann mir sicher relativ viel da erlaube auch. Aber das führt natürlich auch dazu, dass du dann immer da dann auch an die Grenze gehst. Da ist es letztendlich egal, ne, über was für Beträge man dort redet. Und das ist eben auch, muss ich also dann tatsächlich auch so, sind jetzt noch 6,5 Jahre bis zum Ruhestand, aber ich weiß auch nicht, wie so eine Rentnergeneration mit Sammeln dann da noch hinkommen soll. Also ich habe ja so zum Spaß gesagt, aber es ist ja tatsächlich, ich war wahrscheinlich der erste Opa, der auf Twitch eine Sendung gemacht hat. Ne? Mit dem Publikum, also wie gesagt, Twitch normalerweise ist weniger für die Altersgruppe 50 bis 60 gemacht. Ne? Und das funktioniert ja aber auch, also du wanderst da ja mit rein und solange man noch hört und sich artikulieren kann, ist man da, glaube ich, auch irgendwie ein Ansprechpartner. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese, ich nenne es mal Faszination, die oder Interesse für das, was ich mache, halt schon ist. Es ist wie immer, wenn es die Eltern erzählen, ist nicht so spannend. Aber weil es halt nochmal aus einer anderen Zeit oder ich habe es so auch gesagt, dieses Basketball for Life oder dann Collecting for Life, das bin ich dann praktisch, was andere erzählen. Ne? Weil ich wirklich also auch zeigen kann, also man muss ja mal so bekloppt sein, irgendwas, was man mit 7 Jahren oder so auf der Schreibmaschine getippt und Bilder ausgeschnitten, dass man das noch hat mit 60, zeigen kann. Ja.
Ja. Das stimmt.
Das,
ja. So ging es mir ein bisschen, habe mich da auch erwischt, wo du eben so die Geschichte des Basketballs so erzählt hast. Hätte mein Geschichtslehrer damals das so erzählt, vielleicht anhand auch von Karten oder was auch immer, da habe ich Dinge anders aufgenommen, vielleicht weil mich jetzt das Thema auch ein bisschen mehr interessiert hat, aber es ist, du nimmst halt schon das, du kannst es sehr, sehr gut transportieren und man hört dir da sehr, sehr gut zu, sehr, sehr gern zu.
Ja, wirklich. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat wirklich Spaß gemacht. Wie Markus sagt, man kann gut folgen. Die Geschichten sind wunderbar und auch einzigartig. Also ich glaube, so jemanden hatten wir vorher nicht als Gast und werden wir danach auch nicht haben. Und das ist positiv gemeint. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich würde sagen, Markus, weil er am besten natürlich aussieht von uns allen, kann die Abendmoderation machen.
Ja, also vielleicht ganz kurz noch, wo findet man dich? Wo, wenn man dich mehr über dich erfahren will, was du so sammelst auf Instagram, wie heißt du da?
Ja, ich bin also auf Instagram und unter Wormsmantle und auf Flickr, da bin ich unter Wormsmantle und Wormsmantle 1. Und wer suchen will, also wie gesagt, das cardboard.eu, so klassisches Forum. Und wenn man dann oben auf die Name geht und drauf, da kann man so filtern nach Beiträgen und Themen von. Und da habe ich also auch ganz viel zu Papier gebracht, da zur Geschichte von Karte oder zu. Ich habe da zum Beispiel auch erklärt, welche Karte in meiner Nowitzki-Sammlung gefehlt haben und warum oder was da die seltenste, die teuerste Karte so für mich gewesen ist. Darüber kriegt man das.
Sehr gut. Du bist extrem wertvoll fürs Hobby. Vielen, vielen Dank, Jörg, dass du dir die Zeit für uns und für unsere Hörer genommen hast. Und vielen, vielen Dank euch auf jeden Fall. Einen schönen Abend noch.
Tschüss.
Gleichfalls. Ja. Tschüss.